Herzlich willkommen zum Schreibflausch. In meinem Podcast lernst du alles zum Thema Schreiben, Bücher machen und wie du damit mehr Einkommen erzielst. Ich bin Alexandra Bosowski, Schreibcoach, Spiegel-Bestseller-Autorin und Online-Unternehmerin. Hallo, ich begrüße euch heute zur 21. Folge vom Schreibflausch. Und heute ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich einen Gast sozusagen im Studio habe, eine Gästin, eine Besucherin. Und wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann ist euch Dörte schon bekannt. Dörte Thomsen, hier bei mir aus der Nähe, aus Schleswig-Holstein. Wir haben letztes Jahr zusammen ihr Buch zusammen bearbeitet. Niemand sieht den Himmel so wie du, Lorne, mein Sohn. Und ihr hört es vielleicht gleich schon beim Intro. Es wird heute ein bisschen schwerer hier bei uns. Es geht um ein sehr schweres Thema, nämlich um den Verlust eines Kindes. Dörte ist das leider passiert. Dörte hat ihren Sohn verloren, Lorne. Und das war auch schon so, als wir uns kennengelernt haben. Sie hat selber zu Hause angefangen, darüber zu schreiben, um diesen schweren Verlust zu verarbeiten. Und dann haben wir uns auf einer Lesung kennengelernt und haben uns das nochmal angeschaut. Ja, also deswegen eine ganz kleine Triggerwarnung nochmal vorweg. Wenn du selber so einen Verlust erlitten hast, dann sei bitte achtsam. Vielleicht kannst du das noch nicht gut aushalten. Dann ist diese Folge vielleicht nicht so gut für dich geeignet. Aber wenn du selber auch etwas Schweres erlebt hast, einen Verlust erlitten hast, dann bekommst du heute vielleicht ein paar Impulse, wie das Schreiben dabei helfen kann, ein bisschen in die Verarbeitung zu kommen. Für Dörte war es auch eine Art der Trauerverarbeitung, aber darüber wird sie selber sprechen, darüber wollen wir heute sprechen. Und ich freue mich ganz doll, wir haben sehr lange intensiv zusammengearbeitet und ich begrüße ganz herzlich Dörte. Hallo liebe Dörte.
Hallo Alexandra, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben vorab ein bisschen geschnackt. Ein bisschen mulmig ist uns natürlich auch zumute, denn es ist nun mal kein leichtes Thema. Aber was es uns ein bisschen vielleicht leichter macht, ist auch immer das, was wir mit dem Buch so im Kopf hatten. Wir wollten die Erinnerung an Lorne stärken und bewahren und in die Welt hinausbringen, was Lorne für ein toller Kerl gewesen ist. Wie finden wir jetzt einen guten Einstieg, liebe Dörte? Erzähl uns doch ein bisschen was über Lorne.
Ich fange mal vielleicht kurz vorne an. Lorne wurde 2004 gesund geboren und ist circa anderthalb Jahre später durch eine Sechsfachimpfung ganz schwer erkrankt. Und ist in diesem Moment stehen geblieben, hat sich eigentlich nicht weiterentwickelt, ist, bis er 16 Jahre alt geworden ist, immer auf dem Stand eines anderthalbjährigen geblieben, jedenfalls geistig. Körperlich hat er sich wunderbar entwickelt, er konnte gut laufen, allerdings ab und zu auch mit Hilfe, weil er auch epileptische Anfälle hatte und nicht so richtig wusste, wo es hingeht. Also er hatte keinen Orientierungssinn. Der wäre so auf die Straße gelaufen, ohne anzuhalten. Er kannte keine Gefahren. Aber ansonsten hat er sich körperlich sehr gut entwickelt. Und wir haben ihn sein Leben, bis er 16 wurde, lang begleitet und mussten ihn unterstützen, ihn füttern, ihn an der Hand führen, ihm Anschwung geben auf der Schaukel und auch bis zum letzten Tag musste er gewickelt werden.
Was ich sehr berührend und auch wahnsinnig herausfordernd für euch fand, war, dass es ja niemals eine finale und endgültige Diagnose gegeben hat. und dass du ganz, ganz viele Jahre, ganz viel Energie dort hineingeben musstest, eine Antwort darauf zu finden, was ist mit Lorne passiert, was ist da los?
Ja, also als es das erste Mal passierte, dass er einfach so umgefallen ist und im Koma lag, da mussten wir ja mit dem Notarzt ins Krankenhaus fahren und dann erfolgten ganz, ganz viele Untersuchungen und dann hieß es auch, das war eine einmalige Sache, das passiert nicht wieder. Und dann ist es immer wieder passiert und irgendwann sind wir an einen Spezialisten bei der Uniklinik Kiel geraten. Und da habe ich gedacht, so, jetzt kann ich das abgeben. Jetzt haben wir jemanden, der das für mich erledigt, der das regelt, der herausfindet, was mein Sohn hat, woran er erkrankt ist und der ihn wieder gesund macht und ich muss einfach nur da sein und meinem Sohn die Liebe und den Beistand geben und mehr nicht. Und das passiert nicht. Das passiert nie. Man muss selber immer dabei bleiben. Man muss selber kämpfen. Und man darf nie denken, dass man kann das abgeben. Und das habe ich wieder in dieser Zeit.
Ich glaube, wir Menschen sind ja auch so gestrickt, dass wir denken, es passiert etwas oder wir haben eine Krankheit und dann gibt es eine Diagnose und dann eine Behandlung und dann wird es besser. Und das muss ich auch sagen, das hat mich in unserer Zusammenarbeit eben auch so, ja, sehr beschäftigt, dass das bei euch nie eingetreten ist, und zwar über Jahre. Und was mich am meisten beeindruckt hat, ist auch, dass du niemals aufgegeben hast, diese Diagnose zu finden.
Ich muss dazu sagen, es war ja nie richtig klar, ob es eine Epilepsie ist. Und es wurde mir immer wieder gesagt, auch wenn diese Diagnose nicht steht, könnte man ja Medikamente ausprobieren, um mal zu gucken, ob das hilft. Und das wollte ich nie. Und irgendwann musste ich klein beigeben und habe dann doch ja gesagt. Und dann wurde ja alles noch viel schlimmer. Und deshalb habe ich so viele Alternativen probiert, weil ich immer der Meinung war, die Schulmedizin findet keinen Ausweg. Und das habe ich nächtelang recherchiert, was das sein könnte und welche Möglichkeiten wir noch haben. Und deshalb, ja, haben wir alles Mögliche probiert, was vielleicht helfen könnte, ob jetzt Wunderheiler oder Magnetiseur oder was hatten wir, Laserbestrahlung auch im Gehirn und ich weiß gar nicht, was wir alles versucht haben. Alles. Mein Mann hat immer nur gesagt, oh nein, Dörte, jetzt wollen wir da auch noch hinfahren. Es war eine sehr, sehr anstrengende und schwere Zeit, auch emotional.
Wir gehen jetzt nochmal ein bisschen zurück, und zwar zum Ausgangspunkt, bevor Lorne in dein Leben kam, in euer Leben kam, bevor er auch krank wurde, in welcher Situation bist du da gewesen? Wie habt ihr gelebt als Familie? Welche Kinder gab es schon? Erzähl uns nochmal ein bisschen davon.
Diese Erinnerung, das ist für mich zum Beispiel, das habe ich auch während des Schreibens gemerkt, ist die schwerste. Wenn man sich an die glücklichen Zeiten zurückerinnert, wie glücklich wir waren, das hat mich am meisten gepackt, dass ich dahin zurückgehen musste, als ich geschrieben habe. Also, wir hatten bereits zwei Töchter. Marlena war damals 9 Jahre alt. Johanna 7 Jahre alt, Jan und ich waren, glaube ich, seit 10 oder 11 Jahren verheiratet, als sich ein drittes Kind bei uns ankündigte. Wir haben hier einen großen landwirtschaftlichen Betrieb, den wir bearbeitet haben mit mehreren, also ich glaube mit 80 Milchkühen. Wir hatten Schwiegereltern genau nebenan und so auch generationsbedingte kleine Problemchen hier und da, aber auch immer Hilfe. Und eigentlich waren wir rundum glücklich. Und als sich das dritte Kind ankündigte, da war unser Glück perfekt. Also würde ich fast sagen, mehr brauchte ich nicht. Ja. Ja.
Und dann sollte es auch noch ein Junge
Ja,
werden
das haben
bei
wir dann irgendwann
Mädels,
auch noch
ne?
erfahren, ja, dass das auch noch ein Junge werden sollte. Ja. Wir haben immer gesagt, ein Drei-Mädel-Haus wäre auch wunderbar, aber dass es jetzt noch ein Junge wurde, das war vielleicht noch so ein kleines i-Tüpfelchen. Also sicherlich sind drei gesunde Mädchen genauso schön, aber dass wir jetzt noch einen Sohn kriegen sollten, das war noch mal so der, ja, das Krönchen auf der Sahne, oder nee? Ja, so nennt man das da, glaube ich.
Du warst
Das.
auf jeden Fall schon eingearbeitet als Mutter. Ne?
Ja.
Ihr hattet euch schon eingeruffelt und ja, man rechnet mit nichts Bösen. Und Lorne ist ja auch gesund auf die Welt gekommen und hat erstmal das erste Lebensjahr ganz quietschfidel erlebt.
Unser Superbaby haben wir ihn genannt. Ja, die Mädchen waren außer sich vor Freude, als sie ihn das erste Mal halten durften, im Krankenhaus schon. Und ich habe das irgendwie gleich gesehen, dass meine älteste Tochter Marlena Muttergefühle entwickelt hat. Das war, also sie konnte es kaum abwarten, dass dieser Junge endlich abgestillt ist. Und meine kleinere Tochter war die Schwester schlechthin. Die hat mit ihm immer nur Faxen gemacht, mit ihm gespielt, hat es immer geschafft, ihn zum Lachen zu bringen. Und es war eine ganz wunderbare Zeit.
Und dann kam es eben zu den Schicksalstagen, nenne ich sie jetzt
Ja,
heute mal.
ja.
Und im Grunde war es ja nicht nur der eine Tag, sondern es bahnte sich dann an.
Ja.
Magst du darüber uns was erzählen?
Ja, das war so, dass Lorne eine Impfung bekommen sollte. Ich glaube, das war die dritte Sechsfachimpfung, wenn ich das richtig weiß. Ich meine, man bekommt drei. Das war die dritte und letzte. Und die hatte ich schon zweimal verschoben. Warum auch immer. Ich glaube, er war nicht gesund. Einmal hatte er eine Erkältung. Und ich weiß nicht warum. Irgendwie sollte das, glaube ich, nicht sein. Und den dritten Termin, den wollte ich auch schon wieder verschieben, weil er mir irgendwie nicht gefiel. Ich hatte das Gefühl, er hätte ein bisschen Husten. Ich habe damals so als dreifache Mutter immer die Stirn angefasst, um zu fühlen, ob ein Kind Fieber hat, aber seine Stirn war nicht heiß. Und irgendwann sind wir dann doch dahin gefahren zu diesem Termin, weil ich dachte, ach, ich kann den jetzt nicht schon wieder verschieben. Und habe auch gleich, als ich bei der Ärztin reinkam, die sagte, ich solle ihn bitte nochmal untersuchen. Er würde mir irgendwie nicht gefallen. Und sie fragte mich, hat Lorne Fieber? Ich glaube nicht. Die Stirn ist nicht heiß. Da wusste ich damals noch nicht, dass Lorne immer eine kühle Stirn hat und heiße Hände, wenn er fiebert. Das habe ich bei meinen Töchtern nie so erlebt. Und so haben wir leider in diese schwere Infektion, was ich später dann herausgefunden habe, also eine Sechsfachimpfung geimpft. Und das hat Lorne, denke ich, nicht verkraftet. Zugegeben hat das anschließend nie jemand und der Verdacht kam auch erst später auf, weil eigentlich keiner richtig auf diese Impfung hingewiesen hat. Das war später, als ein Heilpraktiker Lornes Geschichte aufgearbeitet hat. Und da wurde es uns bewusst, dass das ist ganz klar dadurch passiert sein muss. Wie kann aus einem kerngesunden Kind plötzlich ein ganz schwer krankes Kind werden? Welchen Grund gibt es dafür, wenn kein Unfall passiert? Also ja, für mich markiert diese Impfung schon den Wendepunkt in Lornes Leben.
Zum Thema Impfung und warum wir darüber viel diskutiert haben, in welchem Ausmaß wir darüber schreiben, das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal aufgreifen, weil man sich nämlich beim Schreibprozess eben auch darauf konzentrieren muss, welchem Thema geben wir einen Hauptfokus oder was geben wir Raum und was können wir gar nicht lösen. Jetzt gehen wir nochmal wieder zurück. Genau, es kam eben zu diesen ersten Krampfanfällen, es kam zu dem Schock, es kam zu der großen Not, der Panik, was ist mit eurem Kind, was ist mit Lorne? Und im Grunde genommen, würde ich sagen, begann dann eine jahrelange Suche, nämlich
Ja.
die Suche nach der Diagnose und nach Hilfe. Wie kann man diesem armen Menschlein Hilfe zukommen lassen?
Ja, das stimmt. Also erstmal ist es ja auch, man hält dieses Kind im Arm und ist so hilf- und machtlos. Und im Grunde kann niemand helfen. Das war die schlimmste Erkenntnis. Und deshalb, ich wäre auch mit ihm nach Amerika geflogen und hätte dort einen Spezialisten gesucht. Aber der Professor, der uns behandelt hat, war weltweit bekannt, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Epilepsie. Aber die Diagnose hinkt bis heute, ob das überhaupt eine normale Epilepsie war. Also es hat eigentlich nie jemand herausgefunden, warum Lorne so krank geworden ist.
Und ich glaube, das war auch mit die größte Schwierigkeit. Wenn man eine feste Diagnose für etwas hat, dann weiß man auch, welche Medikamente man fest vielleicht ausprobieren darf. Aber wenn alles immer nur mit einem Fragezeichen und vielleicht und wahrscheinlich und so weiter, es ging oft um Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und das, denke ich, hat den ganzen Verlauf so wahnsinnig schwer gemacht. Und was ich ja erleben und lesen durfte, ist, dass dieser Professor schon viel getan hat und viel ausprobiert. Aber was ich wirklich auch als schwierig empfunden habe, ist, was man ja auch mit schweren Medikamenten bei den Kindern anrichtet. Bei einem Kind, was im Wachstum ist, was erst ein Baby ist, ein Säugling, ein Kleinkind, ein und im Wachstum und das heißt, das empfand ich auch im Schreibprozess in deiner Betreuung, was Lorne erleiden musste. Das fand ich richtig hart.
Ja, es bricht einem das Herz.
Ja, zumal man bei der Gelegenheit auch sagen muss, es sind ja nicht alle Beteiligten an diesem Prozess, also alle Pfleger, Krankenschwestern, Ärzte oder so. Die sind ja nicht immer alle nett. Oder sie haben Mitgefühl und Empathie. Und das fand ich auch noch, als hätte man es nicht schon schwer genug, sehr belastend, wenn ihr wie so eine Nummer behandelt wurdet. Wie viele Stunden habt ihr auf Krankenhausfluren verbracht? Musstet euch auseinandersetzen mit, nee, wir machen es aber so und so und so. Und ne, wenn dann der Professor gar nicht da war und eine Vertretung, die sind ja nicht immer alle gleich gut gewesen.
Nee, stimmt. Also es war tatsächlich so, ich habe ganz viel Unfreundlichkeit erfahren, aber auch ganz viel Freundlichkeit. Also, und es war zwischenzeitlich auch so, dass wenn jemand so freundlich war, dann bin ich in Tränen ausgebrochen. Von Dankbarkeit oder ich weiß gar nicht. Ich hatte mal einen Arzt, der hat sogar mit mir Schlaflieder gesungen, damit Lorne ins MRT kann. Und ich habe die ganze Zeit geweint, weil der so nett zu mir war. Also, wir haben alles erlebt.
Jetzt müssen wir vielleicht die Hörerinnen, nicht die Leserinnen, noch mal ein bisschen auf Stand bringen. Wie hat sich Lorne entwickelt und welche Auswirkungen hatten die Behinderungen, die Beeinträchtigungen, die Medikamente auf ihn? Was war er für ein Kind, als er aufgewachsen ist, als er älter geworden ist? Wie hat sich das für euch gezeigt? Und zwar die positiven Seiten seiner Persönlichkeit, als eben auch die Beeinträchtigung durch die Krankheit.
Also, Lorne war, glaube ich, das glücklichste Kind, das ich jemals gesehen oder erlebt habe. Lornes Lachen hallt noch heute hier durch diese Räume. Und die Menschen, die ihn kannten, wenn ich die sehe heute oder wenn wir über Lorne sprechen, alle sagen, das war so ein fröhlicher, glücklicher Junge. Glücklicher kann man gar nicht sein. Und das ist ein ganz großer Trost für mich, dass dieser Junge trotz seines Schicksals, vielleicht auch durch die Liebe seiner Familie, seiner Mutter, seiner Schwestern, seines Vaters, so glücklich war. Zu seinem Zustand kann ich sagen, also er hat bis zum Schluss keine Sprache entwickelt. Er konnte mit uns nicht sprechen. Wir haben zwar so ein paar Dinge schon immer erkennen können, ob Wohlsein, Unwohlsein, so ein bisschen konnte ich auch einschätzen, ob er Hunger oder Durst hat. Wenn man ihn gut kannte, konnte man schon einiges erkennen. und so kurze, klare Anweisungen wie, komm mal mit, wir gehen raus, das konnte er verstehen. Dann hat er es nie geschafft, alleine zum Klo zu gehen, hat bis zum Schluss Windeln getragen. Er hat sich erst bis 1,90 groß geworden, musste aber immer an meiner Hand laufen, größtenteils, also weil er keine Orientierung hatte, es sei denn, man hatte einen abgegrenzten Raum, in dem er sich frei bewegen konnte, ohne wegzulaufen. Dann irgendwann konnten wir ihn auch gar nicht mehr einholen, so schnell war der. Ja, und dann hat er immer gelacht, er hat immer gelacht und meistens auch geschaukelt. Er hat es geliebt zu schaukeln.
Ich wollte gerade sagen, wenn es einen wichtigen Ort für Lorne gab, dann war es die Schaukel.
Genau. Und der Trecker. Also Trecker fahren und schaukeln war für ihn das Größte.
Du hast mir mal gesagt, du weißt nicht, wie viele 100 Stunden deines Lebens du an dieser Schaukel verbracht hast. Und zwar bei Wind und Wetter. Ja. Fast jeder Tages- und schon im frühen Morgengrauen.
Ja, wir hatten glücklicherweise auch eine Reha-Karre. Das ist ein Hilfsmittel für Menschen mit Beeinträchtigung, die so groß ist wie eine Sportkarre, also die gebaut ist wie eine Sportkarre, aber größer. Und damit konnten wir auch sehr, sehr früh am Morgen auch mal Spaziergänge machen. Und Lorne hat es auch geliebt im Wald. Also im Wald zu laufen, Stöcker aufzusammeln, Stöcker durchzubrechen, auf Stöckern rumzukauen. Also wir konnten uns sehr gut auch mal eine Stunde im Wald aufhalten. Das war auch schön.
So, aber jetzt ist es so, es ist total toll, ein Kind mit großem Freiheitsdrang zu haben und mit einem großen Bewegungs- und bestimmt hat ihm das auch sehr geholfen, seine ganze Kraft irgendwo hinzugeben. Aber wenn man mit so einem Kind in eine Klinik muss und dort übernachten und Untersuchungen über sich ergehen lassen muss, die erfordern, dass man still sitzt, dass man für die Untersuchung festgehalten werden muss und einem Kind, was man das aber gar nicht erklären kann. Und das habe ich eben auch bei deinen Schilderungen erlebt, dass diese Krankenhausaufenthalte, die eben über mehrere Tage dauern, immer die Hölle für euch waren.
Ja, besonders die EEG-Untersuchungen. Die EEG-Untersuchungen werden ja gemacht, um herauszufinden, ob epileptische Aktivitäten im Kopf sind. Und da werden sind das so Messdioden am Kopf befestigt. Und ich weiß gar nicht, wie viele das waren, 20 an verschiedenen Stellen, die dann mit einem Kabel, jeweils einem einzelnen Kabel, zu einem großen Kabel zusammengeführt wurden und dann an ein Gerät angeschlossen wurden. Und die durften nicht wackeln. Es war das. Und ja, normalerweise werden ganz so Menschen, die so einen großen Bewegungsdrang haben wie Lorne, die wurden eigentlich sediert. Aber da wir nie ein richtiges Ergebnis hatten, wollte der Professor nie, dass Lorne sediert wird. Er wollte ein Ergebnis, das nicht beeinträchtigt ist. Und das war fast nicht schaffbar. Er durfte nicht mal den Kopf drehen, 20 Minuten lang. Und wir haben alles mitgenommen, Spieluhren, kleine Autos, an denen er dann die Räder gedreht hat, seine kleinen Schnuffi-Tücher, mit denen er also immer gerne so, wenn er seinen genuckert hat, hier in seine Nase gedrückt hat. Wir haben alles versucht und waren lange 20 Minuten jedes Mal. Alleine ging es gar nicht. Man brauchte immer jemanden, der auch die Beine festhält. Und zu doll festhalten ging auch nicht, weil das konnte er nicht ab. Dann hat er geschrien und versucht zu randalieren. Also mit Liebe und Geduld und ja, ganz viel Anstrengung war das jedes Mal verbunden.
Genau das finde ich auch so wichtig nochmal hier als Botschaft, nämlich für Eltern von beeinträchtigten Kindern. Was bedeutet das eigentlich für die ganze Familie? Also was bedeutet das auch für den Alltag? Also mich hat das auch sehr beeindruckt, dass letztendlich, wenn du so ein Kind hast, dann ist das 24/7. Dann gibt es kein Wochenende, dann gibt es keine Nacht, die ruhig ist, sondern das habe ich eben während unserer Zusammenarbeit gesehen. Es ist über Jahre eine wahnsinnige, immer währende Präsenz. Und dann gibt es ja auch noch die anderen. Was hat das mit euch gemacht, Dörte?
Als es passiert ist, das erste Mal, und mir bewusst wurde, so nach ein paar Wochen, dass das jetzt vielleicht alles ein bisschen länger dauert, da war ich in einem tiefen Loch. Und da habe ich irgendwie 3 Monate gebraucht, das zu realisieren oder auch zu akzeptieren, dass jetzt wahrscheinlich eine sehr schwere Zeit vor uns liegt. Dass es so schwer und so lange wird, habe ich nie gewusst. Ist auch gut so. Aber, und da habe ich gesehen, wie sehr meine Töchter leiden. Weil ich bin ein absolut fröhlicher Mensch, immer zum Scherzen aufgelegt, habe immer Lust, mit den Kindern zu spielen und irgendwas zu unternehmen. Mir war nie irgendwas zu viel. Und diese 3 Monate müssen für meine Töchter die Hölle gewesen sein. Und das habe ich gemerkt. Irgendwann habe ich es gemerkt. Und dann habe ich den Schalter umgelegt und gesagt, wir müssen das jetzt irgendwie schaffen. Und wenn wir das nur mit schlechter Laune und nur mit Trauer und nur mit Tränen und Verbitterung aushalten, dann hilft uns das gar nichts. Und dann haben wir irgendwie angefangen, uns um diese ganze schreckliche Situation, ein schönes Leben drumherum zu basteln. Und das haben wir bis zum Schluss geschafft. Das heißt nicht, dass man nie weinen durfte. Also bei uns kam nachher irgendwie so, wenn einer weinen muss, dass wir sagen, ach, bist du heute traurig, lass laufen. Wein ruhig mal, hab ich auch. Aber wir haben immer versucht, irgendwie das Beste aus allem zu machen. Ob jetzt mit blöden Witzen oder Galgenhumor. Oder auch mal mit einem traurigen Tag, aber es gab immer irgendwas Schönes, jeden Tag. Und ja, jeder hat mitgezogen, alle haben geholfen.
Was auch eine schwierige Situation ist, ist neben den Sorgen ums Kind, dass er gut versorgt ist und irgendwie auch eine gute Lebensqualität hat, also sozusagen die Fürsorge als Mutter, kommt aber hier natürlich auch noch der organisatorische Aufwand. Das heißt, ein Kind mit solchen Beeinträchtigungen hat auch besondere Bedürfnisse. Es braucht andere Betten, andere Karren, andere Fortbewegungs-, andere Mittel. Und das heißt, man muss sich leider auch zu einer Fachfrau für Sozialrechtsfragen, man fightet mit der Krankenkasse, weil da sitzen ja nicht immer Leute auf der anderen Seite, die sagen, herzlich willkommen, wir sind nur da, um Sie zu unterstützen. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube, das ist ja zu der wahnsinnigen Betreuungsarbeit noch etwas, was einem noch mehr den Schlaf raubt, oder?
Ja, also mein Feierabend, also Feierabend hatte ich ja im Grunde nie, aber wenn Lorne dann geschlafen hat, hatte ich ja kurz Freiraum. Den habe ich häufig genutzt, um im Büro für irgendwelche Hilfsmittel zu kämpfen, weil das kann man sich eigentlich auch ganz klar merken. Wenn ein Arzt ein Hilfsmittel anordnet durch ein Rezept, ob jetzt ein Rollstuhl, ein Pflegebett, eine Reha-Karre, die Krankenkasse lehnt alles ab. Kranken- und Pflegekasse. Alles. Und da ist ein Widerspruch, ist schon gesetzt. Und viele Menschen denken, wenn man dem widerspricht, muss man vor Gericht klagen. Und das ist nicht so. Also man widerspricht, man begründet diesen Widerspruch. Und dann bekommt man 6 Wochen später, wenn man Glück hat, verzögert dieses Hilfsmittel dann doch. Leider ist das so. Also selbst wenn der Hausarzt dieses Kind kennt und ein Hilfsmittel verordnet, wird dieses Hilfsmittel nie im ersten Gang bewilligt. Nie.
Wir haben oft darüber gesprochen. Du bist nun gelernte Bankkauffrau. Du hast ein kluges Köpfchen. Und wir haben oft darüber gesprochen, wie das dann für Menschen ist, die einfach nicht das können. Ne? Also die sich auch vielleicht nicht trauen, sich einen Widerspruch einzulegen und nicht vielleicht die Kraft haben, die Energie, wie auch immer, wie unendlich schwer muss das noch zusätzlich sein, ne?
Ja. Ich habe
Du hast
gerade
bestimmt auch solche kennengelernt, ne?
ich habe jetzt gerade tatsächlich bei einer Lesung eine Mutter kennengelernt, die nichts mehr beantragt, die glücklicherweise finanziell sehr gut aufgestellt ist, weil ihre Eltern sie unterstützen. Sie hat eine behinderte Tochter, die hat es aufgegeben. Das kostet sie einfach zu viel Kraft, sie will keine Hilfsmittel mehr, sie bezahlt jetzt alles selbst, was sie braucht. Sie baut gerade ihr Haus um, behindertengerecht, und hat auf sämtliche Zuschüsse verzichtet, weil sie nicht die Kraft hat, sich mit diesen Einrichtungen wie Pflegekasse, Krankenkasse auseinanderzusetzen. Sie sagt, sie braucht die Kraft für ihr Kind. Das ist sehr traurig.
Und wie, das ist total traurig und immerhin hat sie die finanziellen Möglichkeiten, aber ich glaube, es ist ja eher verbreitet, dass vielleicht jemand weder weiß, dass es solche Förderungen gibt oder man vielleicht eben auch nicht die Kraft hat und in der Lage ist, zu finden, zu recherchieren, zu und so weiter. Also ein trauriges Kapitel, umso wichtiger ist eben auch, immer wieder darüber zu sprechen. Und über, ja, auch ist es eben wichtig, dass wir auch über dieses Buch sprechen, damit andere vielleicht davon auch noch was mitnehmen können. Aber vorher möchte ich noch mal, irgendwann kam der Punkt in euer Leben mit Lorne, dass andere Menschen euch unterstützt haben, dass der Kreis der Menschen erweitert wurde, die sich auch mit um Lorne gekümmert haben. Und die wurden zu ganz wichtigen Menschen für euch. Also, und es war bestimmt noch nicht mal ein leichter Weg für dich, diesen Beginn zu machen.
Ja, also diese Hilfe, die ich vorher nur auf die Familie beschränkt hatte, also meine Schwiegermutter hat mich sehr unterstützt und auch meine Töchter von Anfang an. Mein Mann war häufig hier im Hof, auf dem Hof eingebunden und hat alle Pflichten, die ich eigentlich hätte machen sollen, auch noch mit übernommen. Also, aber es hatte sich schon auf diesen Kreis beschränkt. Also wir hatten tatsächlich teilweise auch Dienstpläne. Ich habe dann morgens von 7 bis 10, dann hat Jan Lorne auf den Trecker mitgenommen, dann um 12 habe ich ihn wieder genommen, um 3 hat Oma ihn genommen. Also es war eigentlich ganz klar getaktet. Der eine hat die Hand losgelassen, der andere hat die Hand genommen. Wir konnten ihn keine Stunde oder keine 5 Minuten aus den Augen lassen. Das ging nicht. Und als Lorne in die Kita kam, in eine integrative Kindertagesstätte in Nordhorst, habe ich eine Heilpädagogin kennengelernt und auch die Gruppenleitung dieser Gruppe, in die Lorne gehen sollte, was ich von Anfang an gar nicht glauben wollte. Ich wollte diesen Jungen gar nicht dahin geben. Die haben, ja, da habe ich das erste Mal Hilfe erfahren und das war ganz, also es war wie ein neues Leben, dass dieser Junge tatsächlich in eine Kita gehen konnte und dass Menschen dort waren, die sich ganz, ganz rührend und wunderbar um ihn gekümmert haben. Also dieses Loslassen war für mich erst ganz, ganz schwer. Ich musste jedes Mal, wenn ich Lorne dahin gebracht habe, weinen. Aber es ging. Es wird immer besser und ja, da sind richtige, echte, gute Freundschaften entstanden. Ja.
Und vor allen Dingen waren das Menschen, die sich mit dem Thema auskannten und die dir das Vertrauen geben konnten, dass auch behinderte Kinder losgelassen werden müssen, weil sie wachsen ja auch heraus, sie werden älter und man muss, und ich glaube, es fällt einem umso schwerer, Kinder mit solchen Bedürfnissen loszulassen, aber man muss ja ehrlich sagen, jeder Mensch hat ja irgendwo auch Kapazitätsgrenzen. Also irgendwann, du hast ja schon wenig geschlafen, du hast ja schon viel getan, aber irgendwann ist da ja auch mal, und die anderen Kinder brauchten dich auch, ne? Ich
Ja.
glaube, das Loslassen lernen ist ein ganz wichtiger Schritt, oder?
Also loslassen lernen ist ja auch schon ein großer Schritt bei gesunden Kindern.
Ja.
Also kann ich jetzt nur aus eigener Erfahrung sagen. Aber ein krankes Kind loszulassen, das ist fast gegen die Natur. Also ich hätte Da hätte ich Bärbel nicht gehabt, die Heilpädagogin dort in der Kita Nordorf, weiß ich gar nicht, wie ich das hätte schaffen sollen. Aber die war so wunderbar mit meinem Sohn und die hat auch irgendwann gesagt, sie nimmt ihn über Nacht, dass wir mal einfach mal wieder schlafen konnten. Das war großartig. Also das gibt wunderbare Menschen auf dieser Welt und ich bin dankbar, dass ich die gefunden habe.
Und so bist du auch auf diesem Weg zu einer Arbeitgeberin geworden, in der Tat, mit Betreuungspersonal, weil das ist ja auch eine ganz spezielle Sache, dass man eben ein Kind, was eben 24/7 irgendwie niemals allein gelassen werden kann, braucht immer, egal ob die Eltern krank sind oder die anderen Kinder oder wie auch immer, das muss eben betreut werden. Und ein 1,90 Meter großer, der gewickelt werden muss, der hat auch besondere Herausforderungen. Und so kamen immer mehr tolle Menschen in euer Leben.
Ja, die ich größtenteils auch rekrutiert habe in der Kita, die dort als Zivis teilweise erst gearbeitet haben und die ich dann gefragt habe, ob sie auch Lust hätten, bei uns zu Hause mal einzuhüten, damit wir mal ausgehen können oder einfach mal den Sonntagnachmittag zu übernehmen, auch hier bei uns. Und ja, die habe ich alle, denke ich so, über dieses Netz um Bärbel gefunden und rekrutiert. Und Bärbel Spruch war immer, du musst dir ein Netz aufbauen aus Helfern und am besten brauchst du noch zwei in Reserve. Weil das habe ich auch erfahren. Ich hatte zwischenzeitlich ein Netz von 6 Helfern, die ich immer wieder fragen konnte und plötzlich waren es irgendwann nur noch 2. Das passiert auch. Also, ja, man braucht so einen kleinen Puffer. Das habe ich auch erfahren, weil dann zieht jemand weg, dann macht jemand ein Studium und plötzlich hat man niemanden mehr. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich ein Netz aus Helfern aufbaut, um mal durchzuatmen, um für die Töchter Zeit zu haben. Und wenn man nur mal spazieren geht und mal hört, wie es dem geht, dafür hatte man so wenig Zeit und dann hat diese Zeit mit den anderen Kindern auch eine ganz andere Qualität, weil man sie so intensiv nutzt.
Zeit ist ein ganz wichtiges Stichwort. Es ist ja für jeden eine besondere Belastung und jeder geht auch anders damit um. Und das hinterlässt ja Spuren. Zum Beispiel vielleicht in einer Ehe. Also das ist ja eine wahnsinnige Belastung, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass noch sehr viele romantische Stunden möglich waren. Und ja, du hast mir das auch eben gesagt, dass das für euch kein leichter Weg war, dass ihr aber dann doch wieder zueinander gefunden habt.
Also mein Mann Jan und ich haben uns während dieser ganzen Zeit komplett auseinandergelebt. Aber wir haben immer funktioniert. Also diese praktischen Absprachen, wer wann was macht, das hat immer funktioniert, jahrelang. Aber alles andere ist auf der Strecke geblieben. Und wir beide hatten eigentlich auch schon mal ganz pragmatisch besprochen, dass wenn bei uns alles irgendwie wieder gut wird, ob jetzt Lorne gesund wird oder ob wir Lorne womöglich in eine Einrichtung abgeben müssen, weil wir ja dachten, wir können ihn irgendwann auch vielleicht nicht mehr handeln, dass wir uns dann überlegen, wie wir mit unserem weiteren Leben umgehen wollen. Also es sah auch schon fast so aus, dass jeder so seinen eigenen Weg gehen würde. So, das war nur schon mal so ganz pragmatisch besprochen. Klingt so blöd, aber ja, da bin ich jetzt, habe ich jetzt eigentlich auch heute ein schlechtes Gewissen, weil ich da gar nicht viel an meine Töchter gedacht habe. Die haben das alles mitgetragen. Die waren immer da. Die haben jeden Dienst mitgemacht. Die haben, wenn ich gesagt habe, wir wollen ins Kino und konnten dann doch nicht. Das war immer alles in Ordnung. Und dann mache ich Pläne, dass ich vielleicht sogar meinen Mann verlasse, ohne darüber nachzudenken, dass ich dann diese Familie auseinandernehme. Das haben die gar nicht verdient. Das wäre eigentlich ganz gemein gewesen, wenn ich da jetzt heute drüber nachdenke. Also
Aber so ist es ja nicht, so bist du ja auch nicht als Mensch gestrickt. Du hättest das ja nicht getan, um irgendjemandem zu schaden, sondern weil
Nein.
es vielleicht gar nicht mehr anders geht. Aber ihr habt einen anderen Weg gefunden. Ihr seid wieder zueinander gekommen. Und es gab, was mich auch sehr beeindruckt hat, auf dem Weg Antworten über Lornes Zustand, über seine Krankheiten oder einen Weg zu finden, ihm zu helfen, seid ihr auch ungewöhnliche Wege gegangen. Und einer dieser ganz ungewöhnlichen Wege war eine Delfintherapie. Und die hat, glaube ich, nicht nur sehr viel für Lorne getan, sondern auch für euer Familienleben. Vielleicht magst du darüber berichten.
Ja, also ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Also es war keine herkömmliche Delfintherapie, wie man so in manchen Zeitschriften liest, in Florida oder Curaçao, wo es sowas gibt, dass Delfine in Becken gehalten werden und Menschen mit Erkrankungen oder Behinderungen zu diesen Delfinen ins Wasser tauchen und Glücksgefühle empfinden und plötzlich geht es denen besser. Sowas haben wir nicht gemacht. Wir haben eine Therapie mit freilebenden Walen und Delfinen zwischen Teneriffa und La Gomera gemacht. Also auf Teneriffa haben wir da gelebt und zwar als gesamte Familie. Es wurde nicht nur Lorne therapiert, sondern wir alle. Und das würde ich heute auch sagen, hat, denke ich, unsere Ehe gerettet. Weil dort gab es nicht die Möglichkeit, einfach mal rauszugehen, die Tür zuzuknallen und sagen, lass mich in Ruhe und zu sagen, lass mich in Ruhe, sondern wir mussten uns unseren Problemen stellen. Und das war sehr, sehr tränenreich und aber auch sehr, sehr befreiend und auch erleuchtend. Ja, vielleicht soll ich sagen, müsste ich fast sagen, erleuchtend. Also mir sind dort ganz, ganz viele Dinge bewusst geworden, auch was mich selbst betrifft. Meine Art, mit manchen Dingen umzugehen, war für meinen Mann auch nicht immer einfach. Also, dass man sich da auch mal selbst reflektiert.
Aber es ist ja auch irgendwie nicht verwunderlich. Ich glaube, selbst in normalen Beziehungen, wo niemand krank ist, wenn man heute ein Arbeitsleben hat, man hat ein Familienleben, dann ist man ja sehr schnell in diesen alltäglichen Dingen verhaftet und damit beschäftigt. Und man verliert sich oft aus den Augen. Und wie mag das für eine Familie sein, die eben neben einer Landwirtschaft, die auch nicht gerade von 9 bis 16 Uhr funktioniert, auch mit einem kranken Kind, mit zwei gesunden Kindern, also mit drei Kindern, die jeder ihre Bedürfnisse, fünf Menschen und dann noch die nächste Generation, auch da gibt es besondere Bedürfnisse drumherum. So, und das ist, glaube ich, das, was eben passiert. Man nimmt gar nicht wahr, dass man sich aus den Augen verliert. Und indem ihr jetzt nochmal da rausgetreten seid und Lorne euch auf eine Art natürlich auch dazu gezwungen hat, durch sein Sein, durch seine Veränderung auch und dem Streben danach, wie kann es diesem Kind denn besser gehen, ist eben diese Möglichkeit gekommen. Und das Gute war, dass ihr da von tollen auch Coaches begleitet wurde,
Ja.
die eben euch als Ganzes, als ganzen Organismus gesehen haben, ne?
Ja, wir haben also Lorne bis zu dieser Therapie behandelt wie ein rohes Ei. Wir haben ihn betütelt und behütet und damit er ja nicht fällt und bloß nicht noch sich noch verletzt. Und ja, wir haben so auf ihn geachtet und dort im Atlantischen Ozean mussten wir ja oder durften wir ja ins Wasser tauchen und um uns herum waren teilweise eine Herde von 10 bis 14 Delfinen und Walen, die uns auch teilweise gespiegelt haben. Also es gibt da Erlebnisse, die gehen so ins Herz, das kann man ganz schwer beschreiben. Und wir hatten alle unser Päckchen zu tragen mit dieser gewaltigen, ach, mit dieser Urgewalt. Und Lorne hat uns in dieser Zeit gezeigt, dass er das stärkste Familienmitglied von uns allen war. Und das war auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Also wir haben da geweint und waren manchmal überfordert. Dann haben wir wieder gelacht. Und Lorne hat die ganze Zeit gesungen. Den hat das irgendwie, der hat uns irgendwie immer so gezeigt, was habt ihr eigentlich alle? Merkt ihr gar nicht, wie toll das hier ist? Also, der war da umzingelt von 15 großen Grindwalen und auch von kleineren Grindwalen, da gibt es auch eine tolle Geschichte, und ist da mit dieser Therapeutin im Wasser, mit einer Schwimmweste geschwommen und hat die ganze Zeit gesungen. Unglaublich.
Und also sehr berührend. Und ein bisschen mehr darüber gibt es natürlich im Buch zu lesen. Und das ist jetzt auch unser Stichwort. Jetzt gehen wir mal zu deinem Buch. Du hast über deinen Sohn, über diese Zeit, über diese Jahre ein Buch geschrieben. Und wir reden jetzt ein bisschen mal über den Schreibprozess und was das für dich auch bedeutet hat und was das für eine extreme Arbeit auch war. Und ich erzähle hier nur mal kurz, wie wir uns nämlich kennengelernt haben auf einer Lesung. Auf einer Lesung über das letzte Buch, was ich vorher für Stefanie Fuchs geschrieben habe, Esepata, hier bei uns im Ort in einer Buchhandlung, und Dörte war Gast in dieser Lesung. Und dann hat sie mich nach der Lesung angeschnackt. Da frage ich dich doch mal bei dieser Gelegenheit, Dörte, hattest du dir das vorgenommen, mich anzusprechen? Oder ist dieser Impuls erst in der Lesung entstanden?
Dieser Impuls ist in der Lesung entstanden, denn ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe ja 15 Jahre mich nur um meinen Sohn gekümmert. Ich wusste überhaupt nicht, wer du bist.
Das macht ja gar nichts.
Ich kannte nicht mal die Buchhandlung Hauskopf. Und ich bin zu dieser Lesung gegangen, weil ich Stefanie Fuchs auf dem roten Sofa gesehen habe. Und es hat mich sehr berührt, dieses Interview auf dem roten Sofa. Und dann hieß es, dass es in Neumünster eine Lesung gibt mit dieser Autorin. Und dann habe ich gedacht, so, da gehe ich hin. Das hat ja doch gar nichts mit dem Buch zu tun, das ich geschrieben habe. Ich hatte das Lorne-Buch ja schon in der ersten Version fertig. Ich war unendlich stolz und hatte auch schon ein Exemplar gedruckt für unsere Familie oder vier, weiß ich jetzt gar nicht genau. Und ich bin während dieser Lesung, habe ich ja erst erfahren, dass du dieses Buch für Stefanie Fuchs geschrieben hast und was du machst beruflich. Und da habe ich schon, ich glaube, nach der ersten Stunde gedacht, die quatsche ich an.
Jetzt kann man auch gleich mal verraten, was ich an Dörte so wahnsinnig auch noch toll finde. Die hat einfach immer so Ideen und dann setzt sie das sofort um.
Das stimmt, ja, zum Leidwesen meines Mannes.
Immer aus dem Bauch heraus. Ja. Voll die Umsetzungsgranate, habe ich dich immer genannt.
Ja, das trifft es. Und das macht meinen Mann manchmal wahnsinnig. Und er bremst mich häufig auch aus, was sich im Nachhinein auch als richtig herausgestellt hat. Egal. Also ich habe viele Ideen und würde am liebsten immer sofort alles machen. Und es ist ganz gut, dass jemand da ist, der ein bisschen darauf achtet, dass ich nicht zu viel anschiebe. Genau.
Ja, aber sehr toll, du bist diesem Impuls gefolgt. Und so sind wir zusammengekommen. Und lass uns mal über die erste. Genau, wir haben jetzt übersprungen sozusagen, dass Lorne leider verstorben ist. Und die erste Fassung des Buches war für dich eigentlich die Trauerarbeit oder ein Teil der Trauerarbeit, oder?
Ja. Also als Lorne gestorben ist, war es für mich, als hätte mir jemand den Stecker gezogen. Ich hatte keine Energie mehr, gar nicht. Und wer mich kennt, würde es kaum glauben. Also morgens aus dem Bett aufzustehen, war für mich Schwerstarbeit. Ich wäre am liebsten nur in meinem Bett geblieben, hätte mir am liebsten nur die Decke über den Kopf gezogen und hätte eigentlich am liebsten nur geschlafen, weil dann hat es nicht so weh getan.
Wir ergänzen jetzt nochmal, also Lorne ist ja vollkommen überraschend im Schlaf verstorben. Es gab eigentlich überhaupt keinen Anlass. Ja, er war ein schwer kranker Junge, Aber er hatte sich in seinem Leben eingerichtet. Ihr hattet euch mit ihm eingerichtet. Und zu dem Zeitpunkt hast du mir gesagt, als er verstorben ist, war er eigentlich gerade ein sehr fröhlicher, er war in einer guten, stabilen Lebensphase.
Ja.
Na, und deswegen umso härter, umso schlimmer hat es euch erwischt.
Ja, das war, ja, es ist einfach passiert. Damit, es gab immer mal Phasen in seinem Leben, in denen wir auch mal über den Tod gesprochen haben, weil ich meinen Töchtern ja auch durch diese epileptischen Anfälle, die ab und zu da waren, da eine große Last aufgebürdet habe, wenn die auf ihn aufgepasst haben. Es hätte ja immer mal auch was Schlimmes passieren können, so dass wir auch mal über dieses Thema gesprochen haben, dass zu uns niemals so schnell Hilfe kommen könnte, dass man dann Lorne retten könnte. Aber in der Phase, in der er gestorben ist, war das gar kein Thema. Da ging es ihm gerade richtig gut. Also ja, damit hat keiner von uns gerechnet. Das ist einfach passiert. Das war ganz schrecklich, ganz schrecklich.
War das Schreiben für dich im ersten Step eben eine Hilfe, um wieder in dein Leben zu kommen? In deinen Alltag?
Also im Nachhinein betrachtet und ich das alles so rückwirkend betrachte, dann hat mir dieses Schreiben oder auch so, das war irgendwie ein halbes Jahr nach Lornes Tod, war ich oben im Büro und musste irgendwas für meine Buchführung machen und habe dieses Regal mit diesen 12 Leitsordnern voll bis unters Dach, die Lornes Geschichte enthielten, vor mir gehabt und gedacht, da ist alles drin, was Lorne betrifft. Und ich habe schon vor Jahren mal gedacht, ich würde das mal alles aufschreiben müssen, weil wir so viele Dinge erlebt haben, die uns kein Mensch glauben würde. Und da ist mir wieder bewusst geworden, dass ich das schon immer mal irgendwann aufschreiben wollte. Es war aber immer so der Gedanke, wenn Lorne gesund ist, schreibe ich das alles mal auf für die Nachwelt, was da und auch für ihn, was wir mit ihm alles erlebt haben. Und ich stand vor diesem Regal und habe gedacht, ja, ich muss ein Buch schreiben. Ich wollte das immer und ich muss das in ein Buch aufschreiben. Wer soll diese Ordner noch sortieren oder sich die ansehen? Und ja, dieser Gedanke oder auch diese Umsetzung hat mich wieder in einen strukturierten Alltag gebracht. Ich hatte irgendwie eine Aufgabe. Ich hatte ja, als Lorne gestorben ist, auch keine, ich war 24/7, diesen Jungen beaufsichtigt, ich wusste gar nicht, was ich jetzt machen soll. Also,
Das, ich glaube, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man das nicht selber erlebt hat, was das für ein großes Loch auf ganz vielen Ebenen reißt. Und schon, während du vielleicht als Lorne noch lebte, dir immer wieder mal Freizeit gewünscht hast. Jetzt war sie auf schmerzhafte Weise einfach da. Und das ist ja, man wird dann etwas katapultiert und man hat leider auch sehr viel Zeit, um nachzudenken und traurig zu sein. Ne? Also, und dein Leben fehlte, deine ganze Alltagsstruktur ist weggebrochen.
ja, ich hatte mir dann irgendwann angewöhnt, wenn ich dann morgens tatsächlich aufgestanden war, dass ich mir einen Kaffee geholt habe und ich hatte ein Bild von Dorne aufgestellt und dort da hatte ich ein kleines Teelicht, das ich jeden Morgen angezündet habe. Und ich habe meinem Sohn morgens versprochen, dass ich irgendetwas Schönes heute mache, irgendetwas. Und dann bin ich schwimmen gegangen. Das war so der erste Schritt mal wieder zurück ins Leben. Aber wenn ich wieder zu Hause war, habe ich mich sofort wieder ins Bett gelegt. Also ich konnte einfach nicht. Ich denke, das ist auch eine Depression. Vermute ich mal. Also jetzt schon häufiger mal gehört, dass Menschen, die depressiv sind, ganz, ganz schwer aus dem Bett
Ja.
kommen oder Energie finden, irgendwas zu machen. Und ja, und dieser Gedanke nach einem halben Jahr, jetzt diese Ordner zu sortieren, das Sortieren war ja schon so tränenreich. und in chronologisch Reihenfolge zu bringen und dann nach und nach aufzuschreiben, was wir alles erlebt haben, hat mir wieder Struktur und einen Alltag gegeben. So traurig wie es war, ich habe da sehr, sehr, sehr viel geweint. Und trotzdem hat mich das geheilt. Ja, denke ich. Ich habe wieder Energie zurückbekommen und
du konntest ja auch deinen Schmerz irgendwo hingeben. Ne? Also ins Schreiben sozusagen.
Ja.
Ne? Das ist ja wie ein Zwiegespräch nochmal, das Leben mit Lorne nochmal Revue passieren zu lassen und diese große, große Traurigkeit, den Verlust, den man ja als auch nicht beschreiben kann, aber irgendwo hinzugeben.
Ja. Ja. Und für mich war das auch so dieser Gedanke, dass alles an seinem Platz, an einem Platz ist. Alles, was es über ihn zu wissen gibt. Alles, was ihn ausgemacht hat. Das ist ein toller Junge davor. Dass alles an einem Platz ist. Und jeder, der möchte, kann das lesen. Dass es ihn gegeben hat und was für ein toller Junge das war. Das hat mich auch motiviert, das zu machen.
Und
für meine Töchter und meinen Mann.
Diese Motivation brauchtest du auch noch mal, als Frau Brusowski dir nämlich gesagt hat, wir müssen leider alles neu machen. Jetzt können wir Gott sei Dank schon drüber lachen und das ist auch das Wichtige, das ist nämlich das Leben. Lachen und weinen, ne? Das Leben besteht ja aus all diesen Emotionen und wir haben uns kennengelernt und ich durfte das lesen. Und ja, erstmal war das schon wahnsinnig, das kann ich hier auch nochmal wiederholen. Dörte hat mir flauschige über 400 Seiten überreicht. Und das ist schon mal wirklich wahnsinnig, dass du dich da alleine auch durch diesen total schmerzhaften Prozess durchgearbeitet hast. Aber das zeigt auch nochmal die Wichtigkeit, also was Schreiben bedeuten kann. Also dass es zur Trauerbewältigung eine gute Form ist für den, ne, der sich davon angesprochen fühlt. Weil man wirklich seinen Schmerz dort hineingeben kann. Allerdings möchte ich hier auch gleich nochmal den Hinweis geben, das kann nicht jeder, das ist auch nicht für jeden geeignet, weil es kann auch sein, dass viel aufbricht und dass man vielleicht doch therapeutische Hilfe braucht, dass der Schmerz zu groß wird, dass auch wenn zum Beispiel der Verlust schon etwas länger zurückliegt, also wenn uns jetzt Leute hier zuhören, die sagen, oh, das möchte ich auch gerne tun, die Erinnerungsfenster zu öffnen, kann hilfreich sein, auch nochmal eine ganz andere Perspektive einzunehmen auf denjenigen Menschen und vor allen Dingen ihn auch ein bisschen loszulösen, in Lornes Fall von seiner Behinderung, aber auch von dem Tod und mal zu schauen, was war denn dieser Mensch noch? Der bestand ja nicht nur aus Behinderung und Tod und Verlust, sondern es war auch ein lebendiger Mensch, der lustig war, der fröhlich war, der andere begeistert hat. Und das ist das, wo das Schreiben eine wunderbare Kraft entfalten kann, weil man sich darauf auch nochmal konzentrieren kann, auf das Schöne, was man geliebt hat, was es unbedingt auch neben dem Schmerz, neben dem Verlust, was es unbedingt aber, was ein großer Trost sein kann für Eltern, für Geschwister, für Verwandte, für Freunde, was dieser Mensch auch noch ausgemacht hat in den Leben, in denen er stattgefunden hat.
Ja, das kann ich nur bestätigen, ja.
Und das ist etwas, worauf wir uns dann auch konzentriert haben bei unserer Zusammenarbeit, weil in dem Moment, wo du die erste Phase geschrieben hast, da war dafür ja auch noch nicht so viel Raum, wie auch. Du warst in dem Verlust, in der Traurigkeit, du hast gerade ein Kind verloren und das ist das Schlimmste, was Eltern passieren kann.
Ja, in der ersten Fassung habe ich mir das einfach alles von der Seele geschrieben. So, und dann auch so darauf geachtet, dass alles chronologisch ist. Also so, ich habe mir das Jahr 2004 vorgenommen, dann habe ich das alles geschrieben, was mir dazu einfiel, und dann habe ich die Unterlagen weggetan. Und dann da hatte ich so einen großen Karton, und da habe ich immer das, was ich abgearbeitet hatte, das hört sich jetzt ganz pragmatisch an, aber alles, was ich da zu Papier gebracht hatte, habe ich dann weggeschmissen. Und dann hatten wir irgendwann gesagt, so, wenn das Buch mal fertig wird, dann machen wir mal ein Feuer und verbrennen alles, diese ganzen E-Mail-Verkehr. Und das waren ja 12 volle Leitsordner. Und es hat mir nur von der Seele geschrieben, ohne darauf zu achten, ob ich irgendjemanden erreiche, oder es ging einfach nur um mich. Und um Lorne natürlich. Aber dass das alles seinen Platz hat. Und da war ich schon mal befreit und auch unglaublich stolz, als meine Kinder das erste Mal gelesen haben. So, das war toll. Aber dass wir das vielleicht mal veröffentlichen oder so, da auf die Idee war ich noch gar nicht gekommen. Das ist alles erst später entstanden, als wir uns kennengelernt haben. Ja, als ich Stefanie Fuchs da gesehen habe, habe ich gedacht, also das gebe ich mal Frau Brosowski. Mal sehen, was die sagt. Und da hatte ich plötzlich so ein Gefühl, vielleicht würde das ja sogar jemanden interessieren. Also, und dann habe ich ja ganz gespannt auf dein Urteil gewartet.
Ja, und wie war mein Urteil? Interessanterweise haben oft die Menschen dann Angst, dass ich irgendwie sagen könnte, ah, was soll denn das? Oder du kannst ja gar nicht schreiben oder so. Spannenderweise geht es darum nie. Denn die meisten Menschen können besser schreiben, als sie denken. Und auch wenn sie sagen, ich kann das gar nicht, aber nur der Kopf hält sie davon ab, dass sie einfach frei sind. Und dann muss man auch noch was ganz Wichtiges bei so einem Thema oder auch wenn man über eine Krebserkrankung schreibt oder eben über schwere Dinge, die man erlebt hat. Die Leser schauen nicht auf die literarische Qualität. Die wollen nicht einen Pulitzer-Preistext, sondern sie wollen den Menschen lesen. Und das ist auch so. Deswegen muss auch, sage ich jetzt mal, die literarische Qualität bei so einem Buch nicht High-End sein. Das erwartet überhaupt nicht. Da achtet kein Mensch drauf. Sondern wir wollen von diesen Menschen über das Schicksal. Und dann fängt es eben auch an, welche Funktion hat so ein Buch? Es hat für dich selber als Schreibende die Funktion, eben dich zu erleichtern, dir zu helfen in der Trauer. Aber es ist auch ein großer Akt der Liebe und der Hingabe an diese Person, die man verloren hat. Und das wiederum macht es, treibt den Prozess auch wunderbar an, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es für Dörte auch noch einen anderen Punkt. Es gibt andere Familien, die sind auch betroffen. Und die finden vielleicht keine Worte und haben niemanden zum Trösten und zum Austauschen und sonst wie. Und wir haben oft darüber gesprochen, wie einsam man oft auch als Elternteil eines behinderten Kindes ist, wie isoliert und dass der Austausch total wichtig ist. Und man braucht manchmal so Leuchttürme, wo man Trost findet oder Antworten oder wie mache ich das denn? Und deswegen ist auch ziemlich schnell die Idee entstanden, dass es einen zweiten, wir wollten keinen Ratgeber schreiben. Also das nicht umwandeln. Aber einen kleinen Teil haben wir hinten angehängt, wo eben Dörte aus ihrer Erfahrung eben im Umgang mit Behörden, mit Krankenkassen und so Pflegediensten und so, wo sie auch einen Teil noch angehängt hat, der auch eben betroffenen Eltern helfen darf bei Beantragung oder wie man vorgehen soll oder was einem zusteht und so weiter. Und das ist eben das, was passiert ist. Ich habe mir das Buch angeguckt und dann haben wir geguckt, was muss denn verändert werden? Muss was verändert werden? Also, ich frage immer als erstes, was soll ja das Buch für dich tun? Und das ist ein großer Unterschied. Soll jetzt, dient dieses Buch nur der Familie, um die Erinnerung zu bewahren oder soll es in die Welt? Und in dem Moment, wo andere es auch lesen sollen, also wo entweder ein Verlag gefunden oder in Self-Publishing oder es soll in die Welt, dann hat es eine höhere Anforderung. Es sollte möglichst keine Rechtschreibfehler haben. Wir müssen auf die Dramaturgie schauen. Und wir müssen die Leser ja mitnehmen auf eine Reise. Was müssen die denn wissen, um überhaupt zu verstehen, wer ist Lorne? Wie hat er gelebt? Wie lernen wir Lorne und seine Familie kennen, damit die Menschen dem folgen können? Und dabei haben wir gemerkt, dass eben der Vater von Lorne nicht so oft stattgefunden hat. Und das ist aber gar nicht bewusst passiert, sondern du hast dich eben an deine Ordner orientiert, als du die erste Fassung geschrieben hast. Und das ist auch so, wenn man alleine im Kämmerlein sitzt und zum ersten Mal als Erstlingsautor etwas schreibt, dann ist man sehr in seinem Tunnel. Und man kann eben gar nicht darüber nachdenken, so, wie ist denn die Leserreise oder was müssen die wissen? Und das weiß ich noch, das waren eine der ersten Sachen, die ich dir aufgetragen habe. Dörte, wir müssen mehr über euch erfahren. Wie
Genau.
hast du gelebt? Warum? Wieso? Weshalb? Und warum spielt das überhaupt eine Rolle? Weil in dem Moment, wo wir erfahren, es gibt eine Landwirtschaft und diese Familie lebt sehr weit ab vom Schuss. Und es gibt zwar andere Kinder, die müssen zum Fußball, zum Handball oder sonst wohin gefahren werden. Es gibt keinen Schulbus, der immer fährt, sondern alle Wege sind weit. Und diese Mutter ist dann alleine. Es gibt keinen Vater, der um 16:30 Uhr nach Hause kommt und so weiter. Wenn wir von der Lebenswelt der Familie etwas erfahren, dann wissen wir um ein Vielfaches, wie schwer es vielleicht auch noch mehr ist, wie die Bedingungen sind. Ist jemand alleinerziehend oder ist noch jemand krank oder so und sind andere Kinder im Spiel? Auch das ist ein großer Unterschied. Gibt es nur ein Kind und das ist das kranke Kind, was schon schwer genug ist? Nein, es gibt auch noch zwei Gesunde und sie haben auch Bedürfnisse. Und deswegen spielen solche Einzelheiten eben auch eine Rolle.
Ja, das erinnere ich auch noch genau. Unser erstes Gespräch war auch diese Frage, ist es nur ein Buch für die Familie oder soll das in die Welt? Und da, also eigentlich war schon klar, dass es in die Welt sollte, sonst hätte ich dir das ja gar nicht gegeben. Und das musste ich ja in meiner Familie noch klären, ob alle einverstanden sind. Und dann hast du zu mir gesagt, das wäre schön, denn ich bin der Meinung, Lorne muss in die Welt. Die Menschen müssen Lorne kennenlernen. Und da war bei mir, da war ich schon, da hattest du mich. Da war klar, dass wir beide zusammenarbeiten. Und ich fühlte mich sehr geehrt auch, dass du gesagt hast, dass du gerne mit mir arbeiten würdest. Also habe ich mich sehr, sehr darüber gefreut. Also du hast mich sehr gefordert, muss ich sagen. Also ich bin wirklich an und fast über meine Grenzen gegangen. Aber du hast auch das Beste aus mir rausgeholt. Von dem hatte ich gar keine Ahnung, dass das möglich ist. Dass ich sowas schaffe.
Das müssen wir vielleicht auch noch mal erklären. Ich habe dich gefordert. Ja, jetzt hat die Dörte schon einmal 400 Seiten geschrieben und hat sich durch ein Tal der Tränen gekämpft. Aber indem wir natürlich alles überarbeitet haben, muss man noch mal da durchgehen.
Ja.
Und ich denke, es war anders beim zweiten Mal. Aber es ist nicht, sowas wird nicht leichter. Und das könnte ich jetzt auch so behaupten, also auch wenn wir in 10 Jahren das Buch nochmal neu schreiben würden, es wäre immer noch traurig, weil die Tatsache, die harte, nackte Tatsache, dass ein Kind gestorben ist, die wird nicht weggehen. Die geht nicht weg, sie verändert sich. Aber jetzt sozusagen, wir haben uns kennengelernt, ich glaube, das war 1,5 Jahre ungefähr oder 2 Jahre nach Lornes Tod.
Ja.
Die Tiefe der Trauer oder der Zustand, in dem man selber sich befindet, der verändert sich. Ganz frisch nach Lornes Tod warst du auch noch vollkommen erschöpft. ne, vollkommen erschöpft von diesen 16 sehr aufreibenden Jahren. Und ich denke, auch als wir zusammengearbeitet haben, war auch diese Erschöpfung auch noch da.
Ja.
Aber du musstest mittlerweile dir schon wieder einen anderen Alltag aufbauen, ne? Du hast auch gucken müssen, ja, so, ich bin zurück im Leben, was passiert denn hier noch? Was ist denn unser anderes Leben noch? Und du bist aus der Mutterphase ein bisschen auch rausgekommen, weil deine Töchter natürlich auch mittlerweile älter geworden sind, ins Leben gegangen und so weiter. Also eine große andere Veränderung. Du hast angefangen, dich wieder mehr um dich selber kümmern zu können, auch gesundheitlich, sportlich gesehen. Du warst immer schwimmen und radeln und wie auch immer. Und deswegen hast du auch eine große Stabilität mitgebracht, um das überhaupt tun zu können, weil da braucht man sich nichts vormachen. Das ist echt ein harter Ritt, so ein Buch zu schreiben. Das ist nichts für schwache Nerven. Also, und indem wir diesen Austausch eben, wir haben uns wöchentlich getroffen und haben versucht eben, was fehlt dann noch inhaltlich, was streichen wir auch weg? Und da komme ich nochmal zu einem ganz wichtigen Hinweis. Über manches haben wir auch sehr engagiert diskutiert, Dörte und ich. Und wir haben zum Beispiel viel über den Punkt Impfschaden haben wir gesprochen. Und da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Das Thema Impfschaden ist wie, also da gibt es meistens immer nur Schwarz und Weiß. Und wir haben darauf nicht die perfekte Antwort finden können. Wir hätten das Thema sehr, sehr groß machen können, aber man muss, egal welches Thema oder welche Problematik, man muss sich immer wieder fragen, dient es dem Buch? Also wir wollten ja nicht ein Buch, Dörte wollte nicht ein Buch über Impfschäden schreiben oder über das Für und Wider vom Impfen, weil dann macht man ein riesiges Fass auf, dann muss man andere, dann muss man Experten und ne, Untersuchungen und so weiter. Aber man muss sich immer wieder fragen, ist es das, was wir eigentlich erzählen wollen? Wir haben das, was relevant war, erwähnt, geschrieben, aber wir haben es nicht in den Fokus genommen, weil man bei dem Thema fast immer nur verlieren kann, wenn man nicht Professor, Doktor, hast du nicht gesehen ist. Weil wir nicht, so, wenn Eltern jetzt Impfgegner sind, ja, die werden sagen, siehste, hab ich doch gleich gewusst. So, aber wir Eltern leiden immer unter diesem Dilemma, was ist die richtige Entscheidung? Und es gibt nicht die eine richtige Antwort. Und das merkten wir in unseren Diskussionen auch, das werden wir beide nicht lösen können. Und was ist der Fokus? Unser Fokus war Lorne. Na, und auch wenn wir andere Themen hatten, sei es über die politische Versorgung von Behinderten oder wenn wir über Religion oder sonst wie, wenn wir ab und zu ab vom Weg gekommen sind, haben wir immer wieder gesagt, dient das dem Buch oder lenkt es uns ab? Und dann haben wir entschieden und gestrichen.
Ja, und hinzugefügt. Das habe ich auch tatsächlich noch mal so verinnerlicht, dass ich dieses Buch, diese erste Version, hatte ich ja für uns und unsere Familie geschrieben. Aber wenn man sich entscheidet, dass man dieses Buch in die Welt bringen will, dann müssen die Leser ja erstmal unsere Familie überhaupt kennenlernen. Sonst können sie ja überhaupt nicht damit anfangen. Und das musste ja im Grunde alles neu geschrieben werden. Diese Vorgeschichte. Wer sind wir? Wen betrifft das? Wen gibt es dort? Wo lebt ihr? Wie lebt ihr? Das hatte ich ja alles in meiner ersten Version gar nicht berücksichtigt. Und ja, ich habe viel gelernt in dieser Zusammenarbeit.
Und auch noch mal zu schauen, was lassen wir weg? Weil
Ja,
in dem Moment, wo man biografisch schreibt, sind viele Menschen beteiligt.
ne?
Im Schreibprozess selber habe ich immer zu Dörte gesagt, wir schreiben erstmal alles. Ne? Erstmal alles rein. Wegnehmen können wir immer noch. Und so ist es auch. Also man kann dann erst, wenn man immer schon beim Schreiben überlegen soll, ah, wen muss ich schützen? Welches Thema dürfen wir gar nicht anschneiden? Dann ist das, hindert das den Schreibfluss, wenn wir erstmal wissen, so, wir sind erstmal nur zu zweit, keiner kann uns hier in die Karten schauen, wir müssen jetzt erstmal die Struktur da reinbringen und wir entscheiden hinterher nochmal mit wachem Auge, welches Fass machen wir nicht auf? Welches Familienfass unter Umständen? Oder wer muss besonders, wer braucht besonderen Schutz? Also die Schwestern müssen jetzt auch nicht immer, wollen auch nicht ihr ganzes Leben dort sehen, sondern wir haben uns eben auf das Thema Lorne fokussiert und auch wer da welche Rolle oder so genommen hat, eingenommen hat. Aber es ist noch was ganz, ganz Wichtiges und Schönes passiert. Irgendwann, also was Dörte bestimmt nicht so klasse fand, war die mehrfache Überarbeitung der Korrekturschleife. Weil natürlich, wenn man so viele Seiten hat, dann hätte man auch sehr viel zu korrigieren und das ist eine harte Arbeit, die nicht jeder als Lieblingsarbeit hat. Aber wir haben etwas ganz Wunderbares, nämlich bei der Gestaltung des Buches. Wie darf das aussehen? Wie wird das Cover? Welche Fotos wollen wir von Lorne da reinnehmen? Weil das war für uns ziemlich schnell klar. Wir wollen gerne Fotos von Lorne haben. Und wir haben mit einem Layouter zusammengearbeitet. Wir wussten, den brauchen wir auch noch für den Buchsatz, damit diese Fotos bearbeitet werden, für den Druck vorbereitet. Und aber das Cover. Ich halte das jetzt hier mal in diese Aufnahme, aber werde auch hinterher noch mal was dazu schreiben. Aber da ist dann die Familie mit ins Spiel gekommen, die nämlich aktiv die Töchter dann an der Gestaltung auch noch sich beteiligt haben. Vielleicht erzählst du, Dörte, wie deine Familie dann letztendlich noch in diesen Buchprozess mit reingekommen ist und wer welche Rolle übernommen hat.
Ja, das war so, dass meine ältere Tochter Marlena ist doch sehr aufgeschlossen und extrovertiert. Wir haben viel über Lorne gesprochen, über Lornes Tod gesprochen. Und meine jüngere Tochter Johanna ist eher etwas introvertierter. Die mag nicht so gern zu viel darüber reden. Die mag das auch nicht gleich jedem erzählen, ihre ganze Geschichte. Die hat immer so ihr Leben zu Hause und einmal ihr Leben im Studium gehabt in Göttingen. Und ich glaube, in ihrem Freundeskreis in Göttingen haben erst nach wenigen Jahren die erste beste Freundin irgendwann mal erfahren, dass sie einen Bruder hatte. Das hat sie immer so ein bisschen für sich behalten. Und das war auch in Ordnung für mich, also weil ich eben weiß, dass sie das nicht so gerne mag. Und als ich sie gebeten habe, das Cover zu gestalten, dass Johanna, also da hat sie freudig eingewilligt und dann fing Johanna an zu heulen. Weil sie, da hat sie sich richtig reingekniet und voller Eifer, also Entwürfe gezeigt und immer wieder mit mir gesprochen, ob das so aussehen kann und wie ich das haben möchte und immer wieder dran gefeilt, dann das kleine Rotkehlchen noch eingeführt, das war auch, also eingefüllt. Das war auch ihre Idee. Also ich hatte das Gefühl, dass mit diesen Gestalten des Covers meine Tochter, meine jüngere Tochter, das richtig heilen konnte. Das war gut.
Und das fand ich auch sehr interessant zu erleben und zu hören von dir, dass ihr in diesem Schreibprozess als Familie euch auch nochmal mit Lornes Verlust, mit euch als Familie, jeder hat es ja nochmal lesen können dürfen und das hat mit jedem nochmal etwas gemacht.
Ja, also die erste Version war schon wirklich gut, dass alle sie gelesen haben. Und Marlena konnte sofort weinen und sagen, oh, das ist eine Liebeserklärung an meinen Bruder. Das ist ganz wunderbar geworden. Mein Mann hat viel geweint, endlich. Also auch, und der sagte dauernd, Ach, das haben wir ja auch noch erlebt. Das hatte ich schon ganz vergessen. Ach, da waren wir ja auch noch. Das hatte ich auch schon wieder vergessen. Ach, was haben wir alles gemacht? Und dann hat er wieder geweint. Also, der hat lange gebraucht. Aber auch da hat sich so ein Knoten gelöst. Und Johanna, als sie die erste Version gelesen hat, das ist auch aufgetaut ein bisschen, aber noch nicht. Der Knoten war noch nicht geplatzt. Also, es war eher so, dass sie so geguckt hat, oh, da sind ja auch noch einige Fehlerchen drin. Da hat sie sich mehr so aufs Korrigieren beschränkt. Also als wollte sie das nicht so richtig an sich ranlassen. Und als sie die zweite Version gelesen hat, da, und sie wusste, dass sie dafür das Cover gestalten soll, da ist sie aufgetaucht. Also da ist, ich glaube, Johanna ist mit dieser zweiten Version und mit diesem Auftrag, dieses Cover dafür zu gestalten, ist Johanna geheilt. Endlich. Also das hat gedauert.
Aber das hättest du wahrscheinlich auch nicht vermutet, welchen Einfluss deine Bucharbeit nochmal auf die Familie auch im
Nee,
Nachgang so hat, ne?
das hätte ich auch nicht gedacht. Nee. Ich habe da immer so gedacht, so, wenn Johanna sagte, ich habe das noch fast keinem erzählt von den Menschen dort, mit denen ich studiere. Da habe ich immer gesagt, dass ich kann das gut akzeptieren. Also wenn du das nicht möchtest, wenn du da dein Parallelleben führst, ist das doch in Ordnung. Ich habe nur zu ihr gesagt, wenn du irgendwann richtig gute Freunde hast und dann über Jahre, dann würde ich es irgendwann mal erzählen. Weil wenn die das von anderen erfahren, dann fehlt ein wichtiger Teil von dir. Und ich glaube, das wäre schade für die Freundschaft.
Und mittlerweile seid ihr ja sogar auch ein eingespieltes Team. Wir können ja jetzt schon verraten, dass gerade die Hörbuchfassung entsteht und dass ihr zusammen Lesungen macht. Darüber werden wir jetzt mal schnacken. Erzähl uns ein bisschen was darüber, Dörte.
Ja, ich habe mit meiner jüngeren Tochter Johanna, die eben ein bisschen länger brauchte, einen Spaziergang gemacht. Und die hat mir während des Spazierengehens gestanden, dass sie jetzt schon mehreren Menschen davon erzählt hat, dass ihr Bruder gestorben ist, weil sie ja nun wusste, dass dieses Buch auf den Markt kommt und dass ihr das richtig geholfen hat. Und da habe ich gedacht, jetzt ist sie mit diesem Buch, wenn es veröffentlicht wird, geheilt. Und dann sagte ich zu ihr, eigentlich müssen wir ja auch noch ein Hörbuch machen. Am liebsten würde ich irgendjemanden engagieren, der das gut kann. Ich kann das, glaube ich, selber nicht. Und dann sagte Johanna, ich weiß, wer das kann. Marlena. Meine Schwester Marlena, die kann das. Die ist doch Schauspielerin. Oder wäre gerne Schauspielerin. Ja, dann haben wir Marlena gefragt und sie hat ja gesagt. Dann haben wir unseren Freund Carsten Kock über Umwege sind wir auf den gekommen, angesprochen und so haben dann Marlena mit dem technischen Equipment von RSH und Carsten Kock
Radio Schleswig-Holstein und
Stein,
Carsten
ja.
Kock ist ein Radiomoderator hier im Norden, bei uns ein sehr bekannter und der auch viele Veranstaltungen moderiert. Nur mal als kleiner Einschub.
Ja. Hat Marlena das Hörbuch eingelesen und ich habe in diesem Buch ganz, ganz schöne Gedichte unseres Heimatdichters Hermann Claudius eingefügt und die liest Carsten Kock. Und ich glaube, dass das ganz schön geworden ist. Ich habe ein bisschen was schon gehört, aber noch nicht alles. Und ich glaube, dass da was ganz Schönes entstanden ist. Und Marlena ist auch durch dieses Lesen des Hörbuches nochmal wieder in ihren Schmerz gegangen und auch wieder ein Tick mehr wieder aufgetaut. Also, dieses Buch oder die Arbeit an diesem Buch hat die ganze Familie doch nochmal ein Stück weiter heilen lassen. Ja, das würde ich
Wie
unterschreiben.
wertvoll das ist, liebe Dirk,
Ja.
wie wertvoll. Und erzähl mir noch ein bisschen was zu Begegnungen, die du auf Lesung hast. Was ist dir da so im Herzen geblieben? Also, wie reagieren die Menschen darauf?
Ja, verschiedenst. Nun hatte ich eher jetzt Lesungen, die erste Lesung, die ich gemacht habe, habe ich meiner Freundin Bärbel gewidmet, die Heilpädagogin, über die ich vorhin schon gesprochen habe, aus der Kita Nordhorf. Die war die erste, die Lorne mal über Nacht genommen hat, die mich immer wieder unterstützt hat. Und die betreibt ein Hostel in Bogel, ein Zirkuswagen-Hostel. Und die haben dort einen ganz wunderbaren Gemeinschaftsraum, ein Hostel-Wohnzimmer. Und dort habe ich meine erste Lesung gemacht. Und sie hat dazu KollegInnen, FreundInnen, NachbarInnen eingeladen. Und das war im persönlichen Rahmen, würde ich mal sagen. Und das war nicht nur eine Lesung, das war ein ganz wunderbarer Lorne-Erinnerungsnachmittag. Und dort war aber auch eine Mutter, die Mutter einer Kita-Kollegin, die ungefähr in meinem Alter war, ja, die eine behinderte Tochter hat, die das fast das gleiche Schicksal erleben wie wir mit Lorne. Und diese Tochter heißt Johanna und hat also den gleichen Leidensweg wie Lorne hinter sich. Und die ist zu mir gekommen, die hat mich umarmt und die hat gesagt, dieses Buch, das ist, als hätte sie dieses Buch geschrieben und das hat ihr so geholfen. Das war, also, und die hat die ganze Zeit geweint und es sind ganz, ganz, das war eine ganz besondere Begegnung. Und es gab an diesem Nachmittag viele Tränen, aber es gab auch herzhaftes Lachen. Und es gab sogar Applaus, also es war ganz, ganz wunderbar.
Also das heißt, die wichtigste Aufgabe letztendlich, die dieses Buch für dich, für euch erfüllen sollte, findet auf mehreren Ebenen statt. Verarbeitung, Reflexion innerhalb der Familie und eine große, liebevolle Erinnerung für Lorne. Und ich schaue so gern diesen Bilderbogen an. Ich habe da auch ein Lieblingsbild, wo er als Fünfjähriger bei der Delfin-Therapie ist, wo man einfach auch noch mal sieht, was das für ein süßer Kerl gewesen ist. Und ich habe immer gesagt, ich hätte ihn so gerne kennengelernt. Aber du hast wirklich ein ganz viel dafür getan, um deinen Sohn auch heute noch in unsere Herzen zu bringen. Und ich denke, das ist vielleicht ein ganz, also so ein heilsamer Gedanke.
Ja, wirklich. Ich hatte jetzt auch schon eine Begegnung. Bei der zweiten Lesung waren auch viele junge Kolleginnen von Bärbel dabei, die war in der Kita in Nordhof und dort sind auch Menschen gekommen, die ich noch gar nicht kannte, die dort aber arbeiten. Und da sind junge Frauen auf mich zugekommen, die gesagt haben, sie wünschten, sie hätten Lorne kennengelernt. Und da habe ich gedacht, ja, dann ist das Buch, hat es das erfüllt, was ich mir wünsche.
Wir haben uns ja zum Self-Publishing entschieden. Also das heißt, es ist bei Books on Demand. Weil ehrlich gesagt, das muss man auch nochmal für sich berücksichtigen. Es ist und bleibt ein schweres Thema. Das heißt, man braucht irgendwie auch eine höchste feinfühlige Umgangsform, wie man behandelt werden möchte, wie auch immer. Das hätte bei einem Verlag auch passieren können. Aber letztendlich sind Verlage natürlich auch wirtschaftlich orientiert. Und wir haben schon beim Thema Lesungen organisieren gemerkt, das ist eine ganz sensible Aufgabe. Also nicht jeder Ort, nicht jede Gruppe von Menschen ist für dieses Thema gemacht, gedacht. Also jedes Buch braucht sozusagen seine eigene Strategie des Marketings. Ich glaube, dass wir mit dem Self-Publishing einen guten Weg gefunden haben. Wir haben das Buch bei BOD, Books on Demand, und hier auch gleich der Hinweis für euch. Dort ist es zu bestellen. In den Shownotes werde ich auf jeden Fall das verlinken. Aber das Buch Niemand sieht den Himmel so wie du, Lorne, mein Sohn, ist auch in jeder handelsüblichen Buchhandlung zu bekommen und zu bestellen und natürlich auch in allen gängigen Online-Shops. Das werden wir alles hier fein noch verlinken, wenn jetzt jemand Kontakt mit Dörte aufnehmen möchte und auch ein Anliegen hat oder sie einladen möchte vielleicht zu einer Lesung oder zum Austausch, dann schreibt mir oder ich werde Dörtes Webseite auch passend zum Buch verlinken. damit, also irgendwie wird das zu Dörte kommen und werde ich euch miteinander verbinden. Dörte, hast du noch etwas, was du mitgeben möchtest, wenn jemand selber betroffen ist? Was kannst du so jemandem, was wäre dir da noch wichtig?
Ich bin irgendwie, glaube ich, nicht so ein, ich bin nicht dafür gemacht, immer gute Ratschläge zu geben. Aber ich kann für mich sagen, dass ich denke, einen guten Weg gefunden zu haben, nicht die schönen Dinge im Leben aus den Augen zu verlieren. Und wenn es nur der Moment ist, einmal am Tisch zu sitzen und mit jemandem zu sprechen, ohne aufspringen zu müssen, um mich um irgendwas zu kümmern. Also ich habe immer jeden Tag versucht, irgendwas zu finden, was heute ganz besonders schön ist. Und das, ja, das zaubert heute noch ein Lächeln in mein Gesicht. Und dadurch war das alles ein kleines bisschen leichter, auch für meine Töchter.
Und so würde ich das auch für dieses sehr traurige Thema des Schreibens. Aber trotzdem haben wir während der Arbeit immer an Lorne gedacht und haben versucht, eben das, was ihn auch ausgemacht hat, auch in den Fokus zu setzen. Und deswegen ist man eben nicht nur traurig, sondern auch voller Liebe, voller Erinnerung und Hoffnung, dass es eben weitergeht und dass selbst ein Lorne, der zwar jetzt nicht mehr da ist, aber so viel hinterlassen hat, das lebt in seinen Geschwistern und in seinen Eltern und in seinen Freunden und so weiter, weiter. Also, wie soll man so einen Podcast toll beenden? Ich glaube, ich danke dir auf jeden Fall, Dörte, für deine Offenheit, dass du auch deine Geschichte hier mit uns teilst, dass wir darüber sprechen durften. Das ist ja nicht easy, aber wir halten weiter die Fahne für Lorne hoch und tragen
Vielen
sie
Dank.
weiter.
Dankeschön.
Ich sage Tschüss hier und wir hören uns beim nächsten Schreibflausch.